Servus zusammen und herzlich willkommen beim Staatsgespräch, dem Podcast-Talk. Mein Name ist Peter Statz und ich spreche in diesem Podcast mit meinen Gästen im wahrsten Sinne des Wortes über Gott und die Welt. Ein Talk über Glaube und Popkultur, tiefgründig und humorvoll, immer ehrlich und authentisch und das Ganze ohne Worthülsen und Plattitüden. Ich versuche es zumindest. Bei mir heute zu Gast Lukas Gotter. Servus Lukas.
Hallo Peter, grüße dich.
So, jetzt mag sich der geeignete Hörer fragen, nur was ist das für ein Lukas? Ich kann euch sagen, der ist aus Halle und der ist, und das ist ganz besonders bei ihm, ein waschechter Wer-wird-Millionär-Gewinner. Sag mal, ja. Sachen gibt's?
Ja, so ist das, genau.
Also da gibt es diese ganz, ganz leicht unbekannte Underground-Fernsehsendung Wer wird Millionär mit Günter Jauch? Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört. Und ich habe einen Gewinner vor mir sitzen. Mhm. Und was wir jetzt zusammen ergründen werden, ist, dass Lukas nicht nur gewonnen hat, sondern er hat in einer ganz besonderen Sendung gewonnen. Und zwar in einer Sendung, in der es um 2 Millionen ging. Und er kam bis zur 2-Millionen-Frage. Mhm. Und ob er diese gelöst hat oder nicht, das erfahrt ihr in den nächsten paar Minuten. Lukas, aber es ist noch mehr. Denn was diese Sendung auch spannend macht, ist, du bist nicht nur begnadeter, begeisterter Schlagzeuger und Wer wird Millionärgewinner, sondern du bist von Beruf Pastor.
Das ist so, ja genau, das bin ich.
Das heißt, wenn man dich so angesehen hat im Fernsehen und ihr lieben Hörer, das dürft ihr gern danach diesem Podcast auch machen, denn ich verlinke in den Shownotes den YouTube-Clip, wo man dich sehen kann im Fernsehen, Lukas, mhm. Dann sollte man das von deinem äußeren Erscheinungsbild gar nicht denken, dass du Pastor bist.
Ja, ja, ja.
Führt uns zur Frage, wie sieht ein Pastor aus?
Ja, genau. Ja, ja, das war auf jeden Fall ungewöhnlich. Also ich glaube, Günter Jauch hat gesagt, phänotypisch erkennt man es, er ist Pastor. Und das war so der Gag im Studio, die Leute haben gelacht so und genau, ja.
Und tatsächlich habe ich hier notiert vor mir die Frage, was ist ein phänotypischer Pastor? Und dann hätten wir die Antwort, Lukas Gotter.
Ja, das wär doch schön, ja, genau. Ja.
Was glaubst du, wie hat er das gemeint mit diesem, du bist phänotypisch, du bist ja anders? Was wollte er damit sagen, was denkst du?
Also ich trage halt gerne ein Hoodie oder ein schönes T-Shirt und habe eine Cap auf, meistens von den San Francisco 49ers oder irgendwie so. Und habe dadurch durchaus ein Erscheinungsbild, was jetzt viele, glaube ich, nicht mit dem Pastor verbinden würden. Auch weil man die Mütze in der Kirche eigentlich regelmäßig absetzt, sozusagen. Ja, von daher, das war so, ich bin auch ein bisschen ein Bär, würde ich mal sagen, so. Und das ist vielleicht nicht so das typische Bild, was Leute von Pastoren haben, ja, oder vom Priester.
Also den Wikinger
so
hat man nicht erwartet,
quasi. Ja, ja, genau so. Ja, genau.
Und Günter Jauch vor allem nicht. Nee. Jetzt, was wir natürlich alle wissen wollen, ist Günter Jauch auch hinter den Kulissen so sympathisch, wie er rüberkommt? Oder hat er dich da links liegen lassen? Wie waren die Begegnungen?
Die waren sehr nett. Also sehr freundlich. Also das ging über 2 Sendungen. Ja, also das waren 2 Sendungen, wo quasi mein Auftritt war. Mhm. Und vor dem Start der 2. Sendung, da standen wir 3, 4, 5 Minuten alleine hinter der Bühne und da haben wir gequatscht so und da so, ja, sie machen das gut und da hat er mir Mut gemacht und da haben wir so ein bisschen Smalltalk gehabt. Und da, gerade da in so einem Moment, wo man nur zu zweit ist, ich finde, da ist es nochmal ein bisschen was anderes, als wenn man jetzt dann in einem Studio 200 Leute sitzen da, gucken sowieso voll zu. Und das war richtig schön, war herzlich und das war ja ermutigend auf jeden Fall. Hat ja dann auch gewirkt irgendwie, dass ich dann auch sehr locker rüberkam.
Du hast sehr gelöst gewirkt und eigentlich als wärst du da zu Hause. Also diese Stühle müssen viel bequemer sein, als sie aussehen.
Ja, ja, das stimmt. Also die Stühle sind, ja, 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 doch, die waren ganz gut bequem. Ja, genau. Am Ende, ich hatte da wirklich viel Spaß und Freude, einfach dort zu sein und ich hätte niemals gedacht, dass es so in diese Richtung geht. Überhaupt nicht. Null. Und da deswegen war ich da so dankbar, dass da habe ich alles genommen, was ich kriegen konnte sozusagen. Also nicht gierig, sondern das so aufgesogen, weil ich das einfach genossen habe, den Moment. Der war einfach schön. Ja.
Wie bist du dazu gekommen, dich zu bewerben bei Wer wird Millionär? War das schon immer ein Traum von dir? Bist du alter Fan der Sendung? Oder?
Ja, eigentlich gar nicht. Also ich bin nicht, also Quiz-Sendungen mag ich ganz prinzipiell. Also ich habe aber andere Favoriten gefragt, ja, gucke ich ganz viel oder sowas dann. Und ich hatte am Ende von meinem Studium die Überlegung, na, es wäre doch eigentlich cool, so den Rest vom Studium mit Geld zu finanzieren, was über eine Quiz-Sendung kommt, ja, also ich hatte noch Studium übrig und Geld war aber alle und da habe ich mich
Studium übrig.
Genau, so und ich habe mich damit auseinandergesetzt so und da war das schon so eine kleine Schnapsidee in meinem Hinterkopf, so habe ich damals nicht gemacht, aber so 2-3 Jahre später habe ich dann gedacht, naja, ich war auf der Couch, war bei Instagram und dann kam plötzlich die Werbung, bewerben Sie sich doch für Wer wird Millionär und dann habe ich gedacht, naja, kann ich ja Mach ich das einfach. Und am Tag danach haben sie angerufen direkt. Also das war...
Am Tag genau, danach?
So schnell ging das, ja. Genau. Also weil Die wollten mich unbedingt haben. Ich glaube, die haben nicht so viele Pastoren in der Sendung. So, aha, und Die wollten halt eine Story erzählen. So, ne? Genau.
Ich wollte gerade sagen, das war eine Story to tell. Und du hast ja dann auch abgeliefert und nicht enttäuscht. Und zwar so als Type und dann ja auch von deinem Siegeszug, den du da eingetreten hast. Da gehen wir auch gleich noch drauf ein. Wahnsinn. Das heißt, du bist dann dahin und hast dich da wie vorbereitet? Wie stellt man sich das vor? Hast dir den Brockhaus in der Bücherei ausgeliehen und alles?
Ich habe Wikipedia ausgedruckt, ja.
Hast dir Wikipedia ausgedruckt. Wie bereitet man sich denn vor auf so eine Sendung?
Also ich habe, ich glaube, ich habe ein ganz gutes Allgemeinwissen, ganz prinzipiell. Habe so natürlich meine Fachgebiete und Sachen, wo ich auch nichts weiß. Und habe dann aber geguckt, dass ich, also ich habe viele andere Quiz-Sendungen geschaut, weil ich gedacht habe, Wer wird Millionär schauen, ist sinnlos, weil die Fragen kommen nicht nochmal. Und die haben auch so eine Trainings-App, mit der habe ich viel trainiert und das durchgequizt, sodass man sich auch innerlich ein bisschen diese Situation hinein versetzen kann, wo man dann später ist. Ich bin dann da und habe dann Zeit, habe die 4 Auswahlmöglichkeiten und so. Ist ja was anderes, als zum Beispiel eine offene Frage zu stellen oder so. Ne?
Ja.
Und damit habe ich mich ein bisschen auseinandergesetzt. Ja, am Ende war das alles auch, also kein Wissen, was ich mir dann antrainiert habe, habe ich dann wirklich aktiv gebraucht in der Sendung. Aber es geht, glaube ich, eher so übers Nachdenken, so, ne, dass ich mich gedanklich reinversetzen kann. Ja.
Was wären denn deine Spezialgebiete gewesen, wo du sagst, da bin ich richtig safe?
Also ich bin eigentlich ganz gut in Musikfragen, so bis 2010 Charts und alles mögliche, Rock, Jazz, Pop, da bin ich ganz gut, glaube ich, aufgestellt. Alles, was mit Sport zu tun hat, ich glaube, da bin ich ganz fit. Geografie kann ich ganz gut, Politik, Geschichte, bisschen Deutsch, so, das sind so vielleicht die Sachen, also Literatur, genau.
Wobei es politisch durchaus Einschränkungen gibt, wie man dann ganz am Ende gesehen hat. Aber da kommen wir später noch dazu. Ich will nichts vorwegnehmen.
Das stimmt.
Warst du sehr nervös? Wie fühlt man sich da? Ich meine, es ist ja zum einen Publikum, dann Fernsehen, dann Günther Jauch, dann das Format. Du weißt, wie viele Leute zugucken. Aber dann geht es ja auch noch um was. Es ist ja nicht nur, dass du dein Interview gibst, sondern du wusstest, es geht heute um 2 Millionen.
Genau.
Wie krass ist das?
Ja, das ist wirklich krass. Und die Situation war, ich selber habe mich eigentlich ganz befreit gefühlt, weil ich ja auch gewohnt bin, vor, sagen wir mal, größeren Menschenmengen zu reden. Ja? Wenn wir bei uns im Gottesdienst sind oder woanders, ich stand schon auf einigen Bühnen, so da. Ich kenne zumindest die Situation nicht jetzt direkt im Studio. Ne? Natürlich hat man die ganze Zeit im Hinterkopf, okay, das gucken dann 6, 7, 8 Millionen Leute wahrscheinlich an, sowas.
Es ist ja nicht so ein großes Publikum. Nee. So 6 Millionen.
Ja, genau. So. genau. Aber in der Sendung selber habe ich das vollkommen ausgeblendet. Oder konnte das vollkommen ausblenden. Ja, genau. Und auch bei der ersten Sendung, wo diese Auswahlfragen waren, ich war eigentlich ganz schön müde, der Tag war schon lang, da hat man vorher Probe und also die Aufnahme war, glaube ich, 17 Uhr und ab um 12 waren wir dort und hatten, also da war schon ganz schön viel gelaufen und da war ich eigentlich müde und habe gedacht so, naja, ich werde heute wahrscheinlich nicht mehr drankommen. Und dann kam das anders, also weil die Kandidaten vor mir, die hatten leider nicht so viel Erfolg, so waren alles tolle, nette Leute, aber das hat bei denen leider nicht ganz so gut funktioniert, deswegen sind die nicht so weit gekommen. Mhm. Und dann hatte ich Glück bei dieser Auswahlfrage, da ging es auch um Fußball, um Fußballclubs, prominenten Fans sozusagen zuzuordnen, und da war ich
zu Hause. Heimspiel
genau,
für dich.
Genau, das sind so Fragen, das ist gut machbar für mich, genau.
Und dann warst du drin, hey, wow.
Ja, krass. ja, genau. Und ich finde auch Günter Jauch, also zumindest bei mir war das so, der hat mir voll die Anspannung genommen. Mhm. So mit seiner Art zu moderieren und
mir. Ja, der bleibt ja ganz ruhig und entspannt. Und
genau. Und das war dann echt toll. Und man hatte immer eine Begleitperson mit und ich hatte meinen Bruder mit, und mein Bruder ist so die Ruhe in Person. Also dem bringt nichts aus der Bahn.
Das hilft auch,
so.
Ja, sehr gut.
Und das war insgesamt dann eine gute Kombination.
Und dann sitzt du da, beantwortest die Fragen, du merkst, du kommst weiter und weiter, du bist ja da auch richtig durchmarschiert, möchte ich sagen. So, jetzt bist du Pastor. Wie stelle ich mir das vor? In dir drin die ganze Zeit beten, Gott, lass mich gewinnen, Gott, lass mich gewinnen. Oder was geht da in deinem Kopf vor währenddessen?
Also, nee, also ich habe gebetet viel derzeit, aber eher so, schenk mir Weisheit. Also Weisheit heißt ja eigentlich wissen, was man tut. Und darum habe ich gebetet sozusagen, nicht kann ich die Frage richtig beantworten oder was auch immer, sondern so, Herr, du lenkst das hier und du öffnest die Tür und du machst sie so weit auf, wie du das denkst, und ich gehe dann durch und mit dir gehen wir da jetzt vorwärts oder so zusammen. Und das hat mir echt viel Frieden gegeben in der Situation, also wirklich tiefen Frieden, wo ich gedacht habe so, naja. Am Ende bin ich nicht abhängig davon, wie viel Geld ich gewinne und ob ich abliefere und ob ich alles weiß, sondern dass ich weiß, dass Gott mich liebt, bedingungslos, komplett von irgendwelchen Leistungen und Wissen unabhängig.
Auch wenn du mit 0 Euro heimgehst.
Genau, so, ne? Selbst dann, was ich natürlich überhaupt nicht gehofft habe. Und so, die ersten 5 Fragen, das sind immer so Stolperfallen, weil die so einfach sind. Und ja, und die Redakteure dort auch, ich fand das auch schön, die haben so gesagt, ja, wenn sie ein Bauchgefühl haben, zu 75%, 80% ist es immer das Bauchgefühl bei den Fragen so. Und wenn man so nochmal diesen Tipp hat, so und in dieser Kombination, da kommt man echt gut durch. Also ich bin da gut durchgekommen.
Hat mein Mathelehrer damals auch immer zu mir gesagt, Peter, geh nach dem Bauchgefühl, meistens ist es das, hat überhaupt nicht funktioniert bei mir. Also
ja, bei Mathe bei mir auch nicht, also genau, ja.
Aber bei Wer wird Millionär hat es funktioniert.
Bei Wer wird Millionär hat es funktioniert, Gott sei Dank, ja.
Aber sag mal ganz ehrlich, du hast dir schon vorher Gedanken gemacht, was wenn ich das Geld gewinnen würde. Hast du schon Pläne geschmiedet, was du mit dem Geld machen würdest, wenn du es gewinnst? Sag ehrlich.
Also ja. Also ich hatte so ein paar Ideen, aber am Ende weiß man ja nicht, um wie viel Geld es sich da handelt. Ne? Also mein unterstes finanzielles Ziel war, mein BAföG zurückzuzahlen.
Okay.
So. Und das hat geklappt. Sehr schnell.
Ja, nicht nur.
Genau.
Ja, nicht nur.
Genau. Und dann der zweite Wunsch war, meinen Schwiegereltern das Auto abkaufen, weil die das uns quasi als Dauerleihgabe hatten. So. Das sind so kleine bescheidene Wünsche, aber irgendwie ist es schön, wenn das so mal vom Tisch ist. Aber das war so schnell vorbei. Und dann, ich war ja quasi dieser Überhangkandidat, so heißt das, wenn man quasi am Ende von der Einsendung ist und dann in der nächsten Sendung weitermacht. Und dazwischen, zwischen den zwei Aufnahmen waren 2 Wochen. Also, also gezeigt wurden die hintereinander, die Sendungen, Montag, Dienstag, aber dazwischen waren 2 Wochen.
Wow.
Und ich wusste, ich habe 125.000 Euro, da war es vorbei sozusagen. Und dann habe ich mich mit meiner Frau hingesetzt und habe gesagt, Schatz, also so da stehen wir und ich habe noch 3 Joker und wahrscheinlich wird es noch höher. Und dann haben wir uns zusammen, wir haben gebetet, wir haben auch Gott gefragt, Herr, was hast du vielleicht vor oder so, und haben dann Zahlen auf dem Herzen gehabt, also Prozente. Also wir wollen gern 10% weggeben, 20% behalten oder so, und dann, ich weiß nicht genau mehr, wie die Prozente genau waren, den größten Teil auf jeden Fall in was Größeres investieren, was nicht uns privat nur hilft oder so, sondern ein Projekt initiieren oder so sehr unterstützen, dass das richtig vorwärts kommt. So. Genau.
Okay, das wird ja jetzt spannend, weil nachher dann, wir gucken jetzt ein bisschen chronologisch weiter, die Frage sein wird, ob das, was ihr da geplant habt, dann später auch umgesetzt worden ist oder ob ihr euch habt korrumpieren lassen hier gegenüber eurem eigenen Vor. Aber verraten wir nichts. Ja. Verraten wir nichts. Jetzt würde mich interessieren, das war mir nämlich nicht bewusst, dass es 2 Wochen waren dazwischen. Wie stelle ich mir diese 2 Wochen vor? Das muss ja eine Mega-Anspannung sein, weil du weißt ja, das geht weiter. Ja. Das ist ja nochmal ganz anders als dieses, ich gehe einmal hin und dann habe ich es nach einer Stunde hinter mir. Sondern jetzt musst du 2 Wochen die Spannung aus.
Ja, und also, und das Verrückte war, also ich darf ja da mit niemand reden darüber. Also es wussten einige Leute, dass ich dort war oder dass ich da mit dabei bin. Und ich habe denen signalisiert, also Freunde, das wird wahrscheinlich irgendwie ein höher preislicher Gewinn, wenn alles gut läuft sozusagen. Aber ich durfte denen ja keine Details nennen, um wie viel Geld so. Ne? Das war das eine. So, ich habe mit Ute, meiner Frau, geredet darüber und mein Bruder war ja auch mit im Studio. So, das waren die 2 Leute, mit denen ich da eigentlich am intensivsten drüber reden hätte können. Und ich habe so, wenn du in so eine Sendung reingehst, sehr unverblümt, sehr frech, fröhlich, unbeschwert, dann kannst du ja nur gewinnen. Und nach dieser ersten Sendung war mir klar, okay, ich kann jetzt verlieren. Das ist der Unterschied. Also ich kann jetzt quasi auf 0 Euro oder auf 1000 Euro runterfallen. So.
Von ich kann nur gewinnen zu, ja genau, das ist dann natürlich die Frage, pokerst du weiter oder bleibst du bei dem, was du hast, safe?
Ja, genau.
Wow, was für ein Spannungsfeld. Und du hast weiter gepokert. War dir da schon bewusst, also nach der ersten Sendung, dass es um 2 Millionen gehen wird? Das war klar, ne?
Das war klar, von Anfang an, genau. Okay. Das Spiel ist dann ein bisschen anders aufgebaut. Man darf dann bis zur 10. Frage keine Joker verwenden. Und wenn man das bis dahin geschafft hat, dann hat man alle 4 Joker zur Verfügung. Und wenn man vor der 10. Frage einen Joker braucht, hat man dann nur noch den einen. Dann darf man den einen verwenden und alle anderen sind dann weg. Das ist so dieses Showformat Zockerspezial, was dann ein bisschen eine andere Regel sozusagen ist. Genau.
Krass. Ja. Okay, dann machen wir jetzt mal einen großen Sprung. Die 2 Wochen sind rum, du bist wieder drin in der Sendung, du bist da durchmarschiert, du warst super sympathisch. Leute, müsst ihr euch anschauen. Du hast dann ein Schlagzeug-Solo noch hingelegt, die haben dir ein Drumset aufgebaut. Ja. Schöner Entertainment-Faktor. Günther Jauch hat mitgevibed.
Ja, genau.
Das war lustig anzuschauen. Ja, genau. Ja. Und dann landest du tatsächlich bei der 2-Millionen-Frage. Und hast noch deinen Telefonjoker übrig. Und es war eine politische Frage und du warst dir nicht sicher.
Ich war mir nicht sicher, auch wenn das so bei mir ein bisschen biografisch natürlich ist. Ich komme aus, also die Frage war, wer hat den Einheitsvertrag von BAD-Seite unterschrieben, 90 sozusagen bei der Wende. Mhm. Na, genau, das war die Frage. Und da war Helmut Kohl und Lothar de Maizière, glaube ich, Wolfgang Schäuble und der Vogel, der, und dann habe ich hin und her überlegt, und Wolfgang Schäuble, was hatte der da damals für ein Amt? Keine Ahnung, also ich wusste, dass der dann Innenminister war und dass der Finanzminister war und alles Mögliche war.
Und der war aber schon immer in der Politik.
Ja, irgendwie schon, genau. Aber ich hatte ja noch einen Telefonjoker. Und das ist das Fachgebiet von meinem Vater. Der war zu DDR-Zeiten schon politisch aktiv. So. Der hat auch eine Akte, die ist jetzt nicht sehr lang, weil die viel geschreddert haben, bevor das quasi vorbei war.
Aber die war mal lang gewesen, sehr wahrscheinlich.
Aber die war mal lang, oder zumindest länger gewesen. Der hat voll verweigert zu DDR-Zeiten. Wow. Also 88, 89, das ist schon, da ist man dann plötzlich im Blick, spätestens dann, aber vorher war es auch schon. Genau. Und dann, der ist auch so mit CDU und Helmut Kohl so eng verbandelt gewesen, weil der dann so ein paar Kreise unterwegs war zu Anfang der 90er, wo der dann immer mal so, wo es dann Treffen und Empfänge gab und so. Der kannte die alle jetzt nicht persönlich, so ne, wie wir zwei irgendwie so uns jetzt gerade sehen.
Aber die Frage, die sollte er beantworten können.
Der war da voll im Thema, das ist so, genau. Und das hat er dann, der hat es richtig beantwortet. Der hat zweimal Schäuble gesagt, Schäuble. So, ich habe es nur einmal gehört in der Situation, genau.
Und du hast gesagt, wir locken Schäuble ein, hast die 2 Millionen gewonnen, bam, und Siegeszug, richtig?
Nein.
Was?
Genau.
Du vertraust deinem Vater nicht. Sein eigen Fleisch und Blut. Ja, Lukas, was?
Genau, also ich habe es nicht gemacht, ja. Ich wäre der erste Mensch weltweit gewesen, der 2 Millionen Euro gewonnen hat bei dieser Sendung. Also die Sendung gibt es nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Das gab es noch nie, dass ein Mensch 2 Millionen gewonnen hat. Und ich habe mich in dem Moment gefühlt, das ist fast wie geskriptet so. Also das ist auch eine tolle Story natürlich wieder zu erzählen. Der Vater weiß dann die 2 Millionen Euro Frage und dann, ne, und das ist toll. Aber in dem Moment habe ich gedacht, was?
Und die haben dir doch einen Bonus von 250 angeboten, damit du die Frage nicht richtig beantwortest, damit sie die 2 Millionen nicht zahlen müssen, oder?
Das wäre schön gewesen. Die hätte ich, glaube ich, eher genommen tatsächlich auch. Also gerne, ne? Aber in dem Moment habe ich gedacht so, was ist, wenn es doch falsch ist?
Und um welchen Betrag ging es jetzt, auf den du zurückfallen würdest oder der Safe? Genau, wenn du die Frage falsch beantwortet hättest, was wäre dann passiert?
Dann wäre ich auf 1.000 zurückgefallen. 1.000 Euro.
Okay, und du hattest wie viel jetzt schon im Sack?
750.
Und dann hast du gesagt, ich behalte die 750 und bin raus.
Genau.
Wow. Ja. Und seitdem reden du und dein Vater kein Wort mehr miteinander.
Nee, ganz im Gegenteil. Der hat gesagt, alles richtig gemacht, alles gut, alles super. Und genau, der hat auch gesagt so, da gab es 3 Verträge, die insgesamt unterschrieben wurden. Und ich bin mir sehr sicher, er hat es ja auch richtig beantwortet. Ich habe das dann quasi ohne Gewinn offen beantwortet und habe das dann auch genommen und so, das war es auch. Aber das Coole war dann so, dass er gesagt hat, alles gut und ja, jetzt, sonst hätte mein Vater, wäre dann dran schuld gewesen, dass ich auf 1.000 Euro zurückfalle, wenn es falsch gewesen wäre. Dann habe ich gedacht so, das ist auch irgendwie, glaube ich, also vielleicht nicht ganz so gut.
Für euer Miteinander künftig. So, genau. Das wird an Weihnachten, wenn man zusammen am Tisch sitzt, irgendwie ein Spannungsfeld.
Wahrscheinlich werden so, genau, ja. Und von daher ist es dann alles gut. Aber jetzt hätte ich mal eine Rückfrage. Hättest du das auch gemacht?
Ich habe keine Ahnung. Ich bin überhaupt nicht so ein Typ, der so Quiz-Sachen macht. So bei Popkultursachen, da wäre ich safe, aber bei den anderen Sachen nicht. Ich kann es überhaupt nicht sagen und ich halte es für vermessen, jetzt zu dir zu sagen, hätte ich auf gar keinen Fall gemacht, weil ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, in was für einer Situation du warst und was für ein Druck das ist. Und deswegen kann ich dir, sorry, ich kann es dir nicht sagen, ich maß mir das nicht an.
Ey.
Krass. Ja. Okay, was mich jetzt aber interessieren würde, jetzt stelle ich schon wieder eine Rückfrage, Lukas,
gerne.
Und zwar, wir Menschen sind ja interessant. Hast du dich jetzt gefreut, dass du 750.000 gewonnen hast oder hast du dich geärgert, dass du 2 Millionen nicht gewonnen hast? Sag bitte ganz ehrlich.
Ich hab mich sehr gefreut. Ich war richtig happy und ich bin dann an dem Abend noch mit meinem Bruder essen gegangen und wir haben gefeiert und wir haben uns gefreut. Es war alles super. Wirklich. Ich habe mich wirklich von tiefstem Herzen gefreut.
Okay.
Und also 2 Sachen vielleicht dazu. Das eine ist, ich habe es ja gerade gesagt, ich wäre der erste Mensch gewesen, der 2 Millionen gewonnen hätte. Der Fame und also das wäre auch krass gewesen irgendwie, weil die ganzen Millionengewinner, die werden jetzt auch immer wieder durchgezogen und dann kommen die immer wieder zurück in die Sendung und dann sitzen die überall rum und so weiter. Das wäre zwar schön gewesen, aber trotzdem, ich glaube, das hätte mir nicht gut getan, meinem Umfeld auch nicht gut getan, dann plötzlich so im Rampenlicht zu stehen, also so sehr. Ich stand ja trotzdem im Rampenlicht, aber so schön, sagen wir mal, so in zweiter Reihe. Und was ich mir manchmal schon denke, so, Alter, wenn ich die 2 Millionen gewonnen hätte, aber auf der anderen Seite, was hätte ich mir davon alles kaufen können?
Oder die was Frage hast machen? Du dir schon gestellt, ja, oder die ja, hast ja, du dir schon
ja,
gestellt.
Ja, ja, also was hätten wir damit anstellen können, ne? Also das wäre fantastisch gewesen. Genau.
Und da ist jetzt manchmal Ärger da oder bist du versöhnt damit?
Ach, ich bin da vollkommen versöhnt. Alles gut.
Okay. Ja. So, und jetzt erzähl uns, Lukas, wie ist das denn? Die geben dir dann direkt nach der Sendung den Geldkoffer mit. Nein.
Nein.
Das Geld wird dir von irgendeiner schwarzen Limousine vorbeigebracht oder überweisen dir das einfach aufs Girokonto?
Wie einfach läuft das? Aufs Girokonto. Zack.
Ernsthaft?
Ja. Ohne Ankündigung von heute auf morgen steht dann die Zahl da.
Wie war der Tag, als das Geld auf dem Konto ankam? Das weißt du doch garantiert noch, oder?
Ja, das war verrückt. Das war irre. Und das war auch so, also das war die Zeit, da ging dann gerade die Corona-Phase los. Das heißt, wir waren auch viel zu Hause und alles ist ausgefallen. Das heißt, das war dann so krass. dieses Thema auf der einen Seite und auf der anderen Seite jetzt plötzlich so viel Geld und du kannst, die Geschäfte haben zu, du kannst gar nicht jetzt irgendwie gleich was damit machen, so, ne?
Gut, klar, so einen 250.000 Euro Fernseher kann man sich natürlich kaufen und kann sich damit die Corona-Zeit versüßen.
Genau, also, aber das war wirklich, also ich habe natürlich nicht einen 250.000 Euro Fernsehen, aber ein, sagen wir mal, ich weiß nicht wie teuer, da war 600, 700 Euro Fernsehen gekauft, der jetzt dann ein bisschen mehr Zoll hatte, wo man besser Filme gucken konnte, besser Serie gucken konnte, besser American Football gucken konnte, so, das schon, das habe ich.
Ach, du bist so einer, der auch die Nacht sich durchschlägt beim Super Bowl, ha?
Ja, genau, so einer bin ich, ja, genau.
Okay, ganz kurzer, sorry, das muss jetzt sein, Leute, die Rihanna Halftime Show, war die nicht unfassbar?
Fandst du die toll oder fandst du die nicht so toll?
Ich frag dich erstmal.
Ach so, ganz ehrlich, also Rihanna mit Babybauch, das war krass. Das fand ich richtig krass. Und die Tänzer und wie die das alles choreografiert. Hey,
dieses Schweben in der Luft, das Ding, das war ja unfassbar. Ja.
Das fand ich auch krass. Und trotzdem habe ich gedacht, so, da gab es schon andere Halbzeitshows, die mich mehr, also die noch krasser waren irgendwie.
Also das Jahr davor saß ich morgens da, habe es mir angeguckt und ich saß auf dem Sofa, mir sind Tränen runtergelaufen, meine Frau kam rein, hat gefragt, was ist los, und ich habe geweint, weil da waren ja alle dabei, Dr. Dre und Eminem, Snoop, alles, und es war einfach das Zeug, das ich aufgelegt habe früher, und da war ich wirklich völlig, das wäre meine Halftime-Show gewesen, aber ich war schon auch sehr beeindruckt von Rihanna, muss ich sagen, und als dann Umbrella losging, da habe ich gemerkt, kriege ich schon auch Pipi.
Ja, das ist schon krass.
Gut, aber zurück zum Thema. Jetzt denken alle, wen interessiert denn die Halftime-Show? Ich will wissen, was er mit dem Geld gemacht hat. Also wie war dieser Tag? Das Geld kam an.
Also
was
wir haben gefeiert, wir sind essen gegangen, wir haben uns gefreut. Die Geschäfte haben, glaube ich, einen Tag danach zugemacht. Und mein Corona-Notkauf war eben der Fernseher. So, genau. Und dann haben wir angefangen zu überlegen, was machen wir jetzt mit dem Geld? Also haben wir natürlich vorher schon angefangen zu überlegen.
Ich wollte gerade sagen, es gab diese Liste mit den Prozenten und jetzt möchte ich wissen, ist diese Liste eingehalten worden oder habt ihr euch verändert?
Ich glaube, die ist vielleicht nicht zu 100%, aber 95% eingehalten worden, genau.
Wow.
Das haben wir tatsächlich so gemacht. Also wir haben einen Teil davon genutzt, um uns eine Eigentumswohnung zu leisten. Natürlich, das ist irgendwie so als ein Part. Aber dann haben wir viel weggegeben zu anderen Organisationen, die uns schon lange auf dem Herzen sind und wo wir nie das Geld hatten, die zu unterstützen. Aber wir deren Arbeit einfach unfassbar toll finden. Und dann haben wir die unterstützt. Und wir haben dann relativ schnell auch gewusst, wir werden eine Stiftung gründen.
Ach ja.
Das war unser Ziel. Eine Stiftung
für
Halle. Aha. Die heißt Gemeinsam für Halle auch. Die ist auch mittlerweile gegründet und jetzt schon in Arbeit. Also in Arbeit im Sinne von, die ist jetzt aktiv, die macht jetzt schon Sachen. Mhm. Wo wir es auf dem Herzen haben, für diese Stadt mehr Nutzen zu haben, wo wir Leute unterstützen wollen, die ein Anliegen haben, was auf dem Herzen haben, was sie bewegen wollen in der Gesellschaft. Bestenfalls hängt das auch noch mit dem Glauben zusammen, so irgendwie, dass Leute sagen, ich denke, dass Gott mich hier hingestellt hat aus einem Grund, weil ich was Besonderes kann, weil ich ein Herz für die Leute hier habe und möchte das gerne einbringen. Und die Stiftung sollte eigentlich dazu dienen, solche Menschen eine Anschubsfinanzierung zu geben, solche Initiativen quasi ins Leben zu führen, die eine Zeit lang zu begleiten und bestenfalls irgendwann laufen die dann selbstständig. Man kann sich als Stiftung zurückziehen, als Geldgeber sozusagen und kann dann in ein neues Projekt investieren. So.
Also Hilfe zu Selbsthilfe, wenn man so will.
Sozusagen, genau. Und da gab es auch schon vorher ein Netzwerk von Christen in der Stadt, die gesagt haben, wir wollen gerne irgendwie gesellschaftlich relevante Sachen hier reinbringen, die Not der Menschen dem begegnen und auf verschiedenen Gesellschaftsbereichen irgendwo einen Unterschied machen. So, genau.
Krass. Man könnte sagen, du bist ein richtiger Glückspilz. War das schon immer so, oder? Dein Leben bisher rund durchgelaufen, alles flowig, jetzt hast du nicht eine Million, aber doch immerhin 750.000. Der Lukas, dem scheint die Sonne aus dem, der ist mit dem goldenen, ist das so gewesen?
Überhaupt nicht.
Überhaupt nicht.
Nee, also oder überhaupt nicht. Das klingt jetzt so krass, als hätte ich jetzt ein ganz schlimmes Leben gehabt, so, ne? Aber ich musste schon immer viel kämpfen. Also ich glaube, das eine ist, in meiner Kindheit, meiner Jugend, meiner Teenie-Zeit, da war ich immer jemand, der auch im Rampenlicht stehen konnte, der auch vor Leuten reden konnte und so. Aber viele Leute haben mir manche Sachen nicht so zugetraut, so will ich es mal sagen. Und ich war auch nicht der beste Schüler, so. Ich habe erst Realschule auch gemacht, habe dann erst Abitur noch hinten ran gemacht, so. Und das sind dann also so Themen, die habe ich immer so durch mein Leben mitgenommen, so dass ich eigentlich nicht so schlau bin oder nicht so fit bin, aber ich gleichzeitig gespürt habe, Mensch, ich weiß eine ganze Menge trotzdem, so.
Das ist schon sehr ironisch, dass du sagst, dass du nicht so schlau bist und dann räumst du bei Wer wird Millionär ab. Das ist schon sehr spannend.
Genau, ja, weil, also ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich habe ein breites Wissen, aber nicht in, ich bin in der Spitze nicht so gut in Sachen. Also ich kenne mich gut aus im Weltgeschehen, aber ich kann jetzt nicht, sag mal, jeden Konflikt bis ins Letzte hinein genau analysieren und weiß dann alles sozusagen, ne? Aber so ein grobes Gefühl, das einzuordnen, das habe ich immer ganz gut hingekriegt, so würde ich es mal sagen. Und das hat sich schon ein bisschen durchgezogen in meinem Leben. Und die Folge war dann zum Beispiel, dass ich im Studium, ich habe dann relativ schnell gewusst, ich will Theologie studieren und Pfarrer werden, also evangelischer Facher in der evangelischen Landeskirche in Sachsen. Das war so das Ding. Und habe dann relativ schnell auch im Studium gemerkt, wow, Hebräisch, Griechisch und Latein.
Das ist knackig, ne?
Das ist knackig und da kommt man mit einem breiten Wissen und so ein bisschen Sprachgefühl kommt man nicht durch. Da braucht man eben diese Spitze, so will ich es mal sagen. Da muss man einfach wirklich in die Tiefe gehen, da muss man die Vokabeln sich drauf schaffen, da muss man die Grammatik verstehen und so weiter und so fort. Und das hat mich relativ schnell und relativ am Anfang auch von meinem Theologiestudium eine totale Sinnkrise geführt, weil mir war klar, ich will Pfarrer werden. Und ich habe immer den Leuten gesagt, wenn man, um Pfarrer zu werden, BWL studieren hätte müssen oder Erziehungswissenschaften oder eine Ausbildung hätte machen müssen zum Erzieher, hätte ich gemacht, um dann am Ende Pfarrer zu werden. Weil das war für mich klar, das ist auch meine Berufung, die habe ich auch gespürt irgendwie von Gott. Der hat mir das bestätigt durch viele Gespräche, durch viele Momente, wo ich so Aha-Erlebnisse gehabt habe und gemerkt habe, also das muss mein Weg sein, es geht nicht anders. Und dann kommen diese Sprachen rein und das Studium ist schwer und auch ein bisschen verkopft. Ich war eher so der, so in der Gemeinde praktisch tätig war und so eher solche Dinge gemacht habe. Und dann habe ich da eine Prüfung nach der nächsten versemmelt.
Oh, richtig versemmelt sogar, okay.
Richtig versemmelt, genau. Und ich war dann, mein Studium war schon vorbei eigentlich, weil ich in Leipzig habe ich angefangen zu studieren, zu oft Hebräisch nicht bestanden habe. Und dann hat mir Halle tatsächlich Asyl gewährt. Die haben mir nochmal eine Chance gegeben. Und dann habe ich in einem Semester da Hebräisch habe nur Hebräisch gemacht und ich glaube eine Vorlesung noch, weil man muss ja auch nochmal ein bisschen wissen, warum man Theologie studiert, so, genau, aber das war's so und habe dann einfach ein Semester lang nur Hebräisch gemacht und habe es dann auch bestanden, war dann auch gut, aber das war so die erste Sinnkrise und dann habe ich gedacht, okay, Hebräisch, Haken dahinter, jetzt habe ich es geschafft, jetzt kann ich dann diesen Weg weitergehen und dann kam Griechisch.
So. Ich habe die Pointe kommen sehen.
Ja, genau. Und dann war das…
War es gleich in Grün, oder?
Das war das Gleiche im Grün und es war auch, das ist noch ein bisschen schwerer auch, also das biblische Griechisch, was man dann wahrscheinlich am Ende wirklich braucht, das ist gar nicht so… Also das ist auch kompliziert, aber weil das ja ein Studium war an der Uni und das ist auch, finde ich, eigentlich gar nicht so schlecht, hat man den höheren Anspruch, da muss man dann philosophisches Griechisch können und Platon übersetzen können und alles sowas.
Wow. Und manche können Platon schon nicht übersetzen, wenn sie es auf Deutsch lesen.
Ja, genau, so ist das. Und da hatte ich echt so meine Baustellen. Nichtsdestotrotz hat es mir trotzdem Spaß gemacht. Also es ist jetzt nicht so irgendwie, ich finde das genial, die Bibel auf Griechisch zu lesen, zu übersetzen zu können und zu checken, was das eigentlich bedeutet. Aber sich das so zu hart zu erarbeiten, das hat mich absolut an meine Grenzen geführt.
Kann man die Bibel denn besser verstehen oder sogar nur verstehen, wenn man sie auf Griechisch oder Hebräisch liest? Oder hat auch der normale Leser eine Chance, was zu verstehen?
Also, absolut. Also ich finde, es gibt so geniale Bibelübersetzungen in Deutsch, die mit einer schönen, einfachen deutschen Sprache geschrieben ist, die man lesen kann und man versteht's.
Welche würdest du empfehlen?
Also ich bin Fan.
Wenn jetzt gerade jemand hört, der sagt, ich habe die Bibel noch nie angerührt, ich habe immer Schiss gehabt und jetzt redest du von Griechisch, ich bin raus. Was würdest du für eine Empfehlung aussprechen?
Also ich liebe die Neue Genfer Übersetzung. Da gibt es bloß leider nicht die ganze Bibel, sondern das Neue Testament und ein paar einzelne Bücher aus dem Alten Testament bis jetzt. Die arbeiten da quasi noch dran. Die Basisbibel, die finde ich auch super. Mhm. Oder Neues Leben. Das sind gute Übersetzungen. Ich finde, die kann man schön lesen. Wenn jemand Sprache toll findet, dann darf man auch fröhlich die Lutherbibel lesen, 84. Am besten finde ich 84. Wobei 2017 ist auch cool, aber 84. Also weil dann, da hat man schon diese alte deutsche Sprache ein bisschen mit drin, gemixt mit einer verständlichen heutigen Sprache, obwohl manches da schon ganz schön kompliziert. Da dann so ein Paulus-Satz liest, wo du dir denkst, Alter, okay.
Ohne Punkt und Komma. Ich glaube, die Basisbibel hat sich als Vorhaben gesetzt, kein Satz darf mehr als 15 Worte haben.
Ja,
oder
super.
So.
Ja.
Und dann machen sie einen Punkt oder so. Und
genau.
Das finde ich schon einen ganz guten Ansatz, wenn man so möchte. Also die würdest du empfehlen, das ist dann ein bisschen leichter.
Auf jeden Fall, genau.
Und du hast es geschafft, durchzukommen durch dein Theologiestudium, auch wenn der Weg ein steiniger war.
Ja, ja.
Und bist dann Pastor geworden. Mhm. Bis jetzt Pastor mit vollem Geldbeutel. Und hast ein Buch veröffentlicht. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr interessant, vom Titel wie vom Inhalt. Mhm. Wie im Himmel, so auf jeden Fall.
Mhm. Ja.
Müsst ihr mir gleich erklären, warum, wenn wir hören ja da anklingen, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist diese Passage aus dem Vaterunser. Mhm. Und der Untertitel ist, das Königreich Gottes verstehen, leben und erwarten. Königreich Gottes? Mhm. Was?
Ja.
Wie im Himmel, so auf jeden Fall? Hä?
Ja.
Sag mal, jetzt ist ihm der Erfolg und das Geld zu Kopf gestiegen und jetzt dreht er völlig im Rad. Wie muss ich das denn verstehen, mein Lieber?
Ja, also ich finde es, also ich habe mich diesem Thema gestellt, weil Jesus redet über kein Thema mehr als über das Reich Gottes oder Königreich Gottes. Mhm. Wenn man das Neue Testament liest, die Evangelien, so Jesus redet eigentlich die ganze Zeit oder fast nur oder viel Analogien und so weiter, die ganzen Gleichnisse, alles was er erzählt, da geht es eigentlich immer um das Reich Gottes. Das ist so ein Begriff, der klingt natürlich für uns irgendwie sperrig, komisch, das können wir nicht fassen, hä, was ist das eigentlich so? Ist aber ein Begriff, der die damalige Zeit von Jesus so richtig, also die Leute mussten das verstanden haben, was der da sagt. Also es geht gar nicht anders, weil er so viel darüber geredet hat. Und,
ist da ein Wechselspiel mit dem Römischen Reich drin?
Absolut, genau.
Wenn die Leute da damals unterwegs waren, die hatten die Römer als Besatzungsmacht
ganz genau
auf sich drauf. Und jetzt kommt Jesus und sagt Gottes Königreich. Mhm. Was haben die Leute da erwartet? Eine politische Revolution oder ein Aufstand? Oder?
Genau, also ich würde sagen, genau das haben die erwartet, eine politische Revolution. Es gibt ja so als sozusagen diese Verheißung aus dem Alten Testament, dass eines Tages kommt der Messias, so, also der Gottessohn, und der macht die Welt neu, da kommt die Revolution, da passieren die großen Sachen und die Weltreiche, die müssen sich quasi niederknien oder die fallen. So, und das haben die Leute erwartet, als Jesus das dann auch so gesagt hat, oder das ist die Verheißung gewesen für den Messias. Und die Leute haben Jesus ja so genannt. Christus ist das griechische Wort, Messias ist das hebräische Wort, das meint dasselbe. Und das,
na, da hilft es, wenn man Griechisch und Hebräisch kann. Ha?
Ja, an der Stelle hilft es mal, genau. Und Jesus hat da ganz viel darüber geredet und hat den Leuten aber sehr klar zu verstehen gegeben, dieses Königreich Gottes, das ist ganz anders, als ihr euch das vorstellt. Das ist was ganz anderes, das könnt ihr gar nicht fassen. Und die ganze Bergpredigt, die Seligpreisungen, die ganz am Anfang stehen, da geht es eigentlich um dieses Königreich Gottes. Das ist wie die Regierungserklärung sozusagen, wenn man das jetzt so die Analogie ziehen möchte. Und die Bergpredigt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ja, und selig sind die Armen sozusagen, ne? Und so weiter. Also diese ganzen Themen, die da aufgemacht werden, ja, ich finde das klasse und fantastisch. Und da merkt man, dass dieses Reich Gottes, von dem Jesus redet, das ist kein Reich, was jetzt schon da ist, sondern das ist das, was eigentlich mal verheißen wird. Er sagt, es kommt irgendwann mal in voller Schönheit, Pracht und Stärke und wir werden das eines Tages erleben, am Ende aller Zeiten. Aber, und das Geniale ist, weil ich jetzt hier bin, oder also Jesus würde das niemals so sagen, weil ich jetzt hier bin, aber weil Christus da ist, weil Jesus da ist, ist das Himmelreich, bricht das Himmelreich an. Und das ist jetzt schon hier und da spürbar.
Also wir reden jetzt, weil irgendwie klingt das, was du sagst, nach... Also beschreibt Jesus den Himmel, richtig? So, das wird im Himmel mal sein.
Mhm.
Und jetzt sagst du aber plötzlich, es ist schon da. was meinst du mit schon da, also dann doch auf der Erde?
Genau, es ist immer beides. Mhm. Also im Himmel, also man, der Theologe würde sagen, schon jetzt und noch nicht.
Solche sozusagen. Sätze lieben wir ja, so ja. Schön griffig.
Ja, genau. Ja. Also es ist schon jetzt hier unter uns und spürbar, zum Beispiel wenn Christen eine total herzliche und liebevolle Gemeinschaft miteinander haben, gut miteinander umgehen, wenn Glaube, Liebe, Hoffnung in der Welt da ist, so in Situationen.
Aber das
ne?
können ja auch Nicht-Christen ja. einen guten Umgang miteinander haben und Glaube, Liebe, Hoffnung haben.
Das ne? können auch Nicht-Christen 100%ig, aber ich glaube, dass es trotzdem nochmal einen Unterschied macht, ob quasi Gott sich dazustellt, ob Gott spürbar ist. Das gibt dem Ganzen nämlich nochmal so eine Dimension, die reicht über unser Leben hier auf Erden und über unser ganz persönliches Leben hinaus. Denn ich gehe immer davon aus, wenn es Gott gibt, dann ist er übernatürlich, dann kann man den nicht, dann ist er größer als wir Menschen, weil warum brauche ich den dann? Sozusagen.
So, jetzt, genau da wollte ich ja, mit dir hin. Ja. Mit einem Zitat aus deinem Buch.
Oh.
Du schreibst, denn eins ist mir ganz wichtig zu sagen, nämlich, dass ich felsenfest daran glaube, dass Gott sich offenbart.
Ja.
So, wie offenbart sich Gott? Was soll das heißen? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich so überhaupt keine Begegnung bisher damit habe, mit dem Thema?
Ja.
Wie offenbart sich Gott? Ein heller Lichtkegel kommt vom Himmel und eine Stimme.
Oh, die Engel singen.
So, ja, genau. Ja, das ist vielleicht die erste Vorstellung, die ich habe.
Na klar.
Wie kann ich das verstehen, Lukas? Erklär's mir.
Ah, oh, das ist so eine breite Frage und die ist so individuell zugleich. Ich würde immer sagen, also es ist erstmal was ganz Persönliches, Intimes, Individuelles, wo sich Gott offenbart und zeigt.
Also unterschiedlich?
Es ist unterschiedlich, genau. Es gibt da nicht Schema F und es ist alles gleich und es ist immer, bei jedem ist es so, sondern ich finde, Gott offenbart sich an so vielen Stellen und ich kenne Leute, die begegnen Gott oder haben Gott so eine Gottesoffenbarung, wenn sie in die Natur gehen und darüber staunen, wie das alles ineinander spielt und merken, also wenn das der Zufall war, dass das so entstanden ist, dann okay, Hochachtung an den Zufall, aber wenn das jemand sich kreativ ausgedacht hat, dann wow, krass, dann öffnet sich das ja nochmal ganz anders, dann will ich irgendwie einen Zugang zu diesem kreativen Typ haben. Genauso, manche Leute lesen tatsächlich die Bibel und merken, Alter, das, was Jesus sagt, das hat so eine Tiefe, das trifft mich in meinen tiefsten Sehnsüchten, in den Dingen, die in meinem Leben echt problematisch sind und ich merke, hier spüre ich eine Annahme, hier spüre ich eine Liebe, die ist so tief, die habe ich ja noch nie erlebt. Und wieder andere würden sagen, also wir haben auch Leute bei uns in der Gemeinde, die sind es zu einem Lobpreisabend bei uns gewesen und haben in der Musik und der Gemeinschaft in diesem Miteinander gespürt, oh, hier ist irgendwas anders. Das ist jetzt nicht irgendwie, wenn ich ins Fußballstadion gehe, da wird auch gesungen und da ist gute Stimmung, je nachdem wie das Spiel dann läuft sozusagen. Aber hier ist irgendwas anders. Die gehen herzlich miteinander um. Die meinen das wirklich ernst, wenn die dort vorne irgendwie zu Gott singen und die haben scheinbar eine persönliche Beziehung mit ihm, weil sonst könnten die niemals solche Lieder dort vorne spielen und irgendwie zieht mich das dorthin und ich muss das irgendwie verstehen.
Also ist schon ein übernatürlicher Impact in irgendeiner Form. Es ist nicht nur, da ist halt irgendwas.
Genau.
Und Natur kann ja einfach auch Natur sein und schön sein, sondern so, da kommt dann was rein. Oder wie stelle ich mir das vor?
Das ist dann so ein Moment, wo man entweder spürt und merkt, wow, irgendwie, da muss mehr sein oder da ist noch jemand. So. Oder manche beschreiben das auch so, die haben so einen total tiefen Frieden auf einmal erlebt. Ne? Manche Leute, die blicken auf ihr Leben zurück und merken, wie Gott sie bewahrt hat vor vielen Sachen oder wie Gott ihnen begegnet ist in den schlimmsten Krisen ihres Lebens und in Zeiten, wo sie damit nicht gerechnet haben und plötzlich spüren sie in so einem Rückblick, wow, Gott war die ganze Zeit bei mir, ich habe das bloß nicht gecheckt. So, wo sie einfach merken, dass jemand bei ihnen an der Seite war und sie da durchgetragen hat durch manche Krise, genau.
Wenn jetzt jemand, der das hört, sagt, man, ich hätte da Lust drauf, ich kann es mir nicht vorstellen, ich habe auch vielleicht Zweifel, aber ich würde gern so einen Impact haben. Was kann man dann da machen, Lukas?
Beten. Das wäre meine erste Antwort. Also beten heißt ja nichts anderes.
Also ich gehe in die Kirche, setze mich da eine Bank, mache eine Kerze an und falte meine Hände oder?
Also das darf man auch machen. Ich habe gehört, bei manchen ist es genau das Ding, ja. Aber beten ist für mich einfach viel umfassender. Beten heißt ja eigentlich nichts anderes als ich rede mit Gott. Und bestenfalls sogar ich bin dann mal still und ich guck mal, ob Gott antwortet.
Also doch jetzt wieder die Engel und der Lichtkegel und die Stimme.
Ja, naja, ich glaube, das ist, also ich glaube, dass es eher darauf hinausläuft, dass Gott einem einen Gedanken gibt oder ein bestimmtes Empfinden, eine Emotion oder einen Licht. Manchmal ist es wirklich auch so ein Lichtblick eher so, ne, wo man eine Erkenntnis hat und denkt sich so, Alter, ja, das stimmt. Mhm. Oder meine Frau beschreibt das immer so schön, das ist so diese, man spürt, man ist bedingungslos geliebt. Also meine Leistung, was ich vorhin auch erzählt habe, ne, meine Leistung bei Wer wird Millionär, alles, was wir tun, wir sind ja immer darauf angewiesen, dass irgendjemand das wertschätzt, dass jemand das sieht und irgendwie das spürt und merkt und so. Anerkennung von anderen Menschen. Und ich finde bei Gott genau diese Anerkennung, diese bedingungslose Liebe in einer unfassbar starken Art und Weise und sich dann plötzlich verstanden, gesehen und gefühlt zu lieben. Oh, das ist unfassbar, das ist ein unfassbar starkes Gefühl und ich erlebe das im Gebet manchmal, natürlich nicht immer und es ist kein Patentrezept sozusagen, aber gerade dann im Gebet zu sagen, Gott, wenn es dich gibt, hier, das sind meine Punkte, hier stehe ich gerade, das sind meine Herausforderungen, da struggle ich, da was auch immer oder selbst wenn es die Frage ist, Herr, also Gott, ich habe keinen Sinn im Leben, irgendwie spüre ich den gerade nicht mehr, gibt es einen Sinn im Leben? Bist du der Sinn im Leben oder wie auch immer, so eine Frage zu stellen und dann zu schauen, was Gott macht und ob er was macht sozusagen.
Wow, ja krass. Und du scheinst fest dran zu glauben.
Ich scheine da, felsenfest, ja, genau.
Wow. Lukas, ich würde gern nochmal zu diesem Königreich Gottes zurückkommen.
Ja, gerne.
Und zwar Kapitel 10 in deinem Buch ist betitelt mit Gottes geliebte Zone oder wie wir Gottes Königreich in der Welt repräsentieren können. Das heißt, jetzt kommt es zu dir, also wie wir repräsentieren können. Was steckt da für eine Aufgabe der Repräsentation dahinter?
Genau, ich würde da immer sagen, das, was sich vor uns beschrieben hat, was Jesus quasi in die Welt hineingebracht hat, durch die Bergpredigt zum Beispiel. Ne? Ich nenne es einfach Bergpredigt. Ich glaube, dann, das haben viele schon von uns gehört, auch wenn sie vielleicht gar nicht so viel mit dem Glauben zu tun haben, lohnt sich die auch mal zu lesen, also nicht nur davon zu hören. So, ne? Matthäus 5 bis 7 steht das, so genau. Am Ende ist es nicht, sind das nicht nur tolle Worte und Gedanken, die ich schön finde, sondern Jesus fordert uns eigentlich heraus, dem nachzueifern, also das auch in die Welt zu bringen. Und ich glaube, dass wir Christen, ne, also mit wir beide, sage ich das mal, wir beide Christen, ne, wir sind sozusagen, wir kennen das, wir kennen die Bergpredigt, wir kennen das, was Jesus uns mitgibt und wir haben eigentlich die Herausforderung zu sagen, hey, lass uns gucken, wo können wir, wie können wir das leben? Wie können wir das aktiv machen und wie können wir das anderen Menschen vor allen Dingen sichtbar und aktiv machen, dieses Wissen?
Da wird es ja spannend, weil ich denke, im Predigen, da ist das Christentum berühmt für, dass man Messages raushaut, aber wo wird es greifbar und wo wird es erlebbar?
Ganz genau. Und das fängt bei jedem Einzelnen an. Und ich glaube, dass wir überall, wo wir sind, in jedem Lebensbereich, ob wir auf Arbeit sind, in der Schule sind, an der Uni sind, in der Familie sind, wenn wir ins Kino gehen, ins Fußballstadion, wo auch immer, sind wir dann quasi mit dem Wissen einfach auch ausgestattet, zu wissen eigentlich, was richtig ist oder was gut ist, was den Menschen gut tut. Und das dann dort reinzubringen durch unser Leben, durch unser Vorbild, durch das, was wir tun. Und manchmal, also das gelingt uns bei Weitem nicht immer so, genau, aber es gibt diesen genialen Satz, Leute, die mit Jesus nichts zu tun haben, die lesen wahrscheinlich nicht die Bibel, sondern die lesen uns Menschen, die lesen Menschen, die sagen, dass sie Jesus nachfolgen. Und die einzige Bibel, die Menschen lesen, bist du und ich sozusagen.
Ja, krass.
Ne? So, und wir können predigen und die Leute sagen, ja, schön, ist alles gut, aber dann so dieses praktische Leben umgesetzt im Alltag, genau das ist es, worauf es dann hinausgeht. Und wenn wir da ein bisschen Himmel auf Erden sozusagen erleben und das da reinbringen, darum geht es eigentlich in diesem Buch, Menschen dafür begeistert zu machen.
Mega, mega. Ich merke, Wertschätzung ist das so ein Thema, das ein ganz, ganz starkes Instrument ist.
Absolut, ja.
Ich bin ja auch als systemischer Coach tätig und im Rahmen meiner Ausbildung musste ich eine Abschlussarbeit schreiben und durfte mir ein Thema dazu wählen. Und dann wollte ich mal reinschauen, wo in der Bibel Vergleiche mit Coaching zu finden sind. Und habe die Geschichte von Zachäus genommen, von diesem Zöllner, der klein von seinem Wuchs her war, auf einen Baum gestiegen ist, weil er Jesus sehen wollte. Böse Zungen sagen, er ist auf den Baum gestiegen, damit die Volksmenge ihn nicht heimlich absticht, denn er war massiv unbeliebt. Ja. Vielleicht ist da sogar was dran. Und was mich so beeindruckt ist, was Jesus macht, ist, er predigt Zachäus nicht an. Er sagt nicht, du bist ein böser Mensch und du musst dringend das und das ändern, sondern er schaut ihn an, spricht ihn mit Namen an, begegnet ihm auf Augenhöhe und sagt, ich muss heute bei dir zu Gast sein. Was in dieser Kultur die größte Ehre ist, sich selbst einzuladen. Und das hat so einen Impact auf diesen Mann, dass der von sich aus sagt, ich krempel ab jetzt mein Leben komplett rum. Und das passiert, finde ich, weil Jesus ihm mit Wertschätzung begegnet und weil er ihn sieht und Menschen wollen gesehen werden.
Absolut.
Und ich versuche das als einen Lebensstil, und es gelingt mir nicht immer, aber zu etablieren. Zum Beispiel, Lukas, was ich liebe zu tun, ich kann es nur empfehlen, das ist so toll. Wenn du in einem Restaurant essen warst und das Essen war richtig gut, sag zur Bedienung, ob es möglich wäre, dass du kurz mit dem Küchenchef sprechen kannst. Mach das mal. Ich habe das erst vor ein paar Wochen wieder gemacht und bin in die Küche und vor mir stand ein Koch, ich würde sagen um die 60, und das Essen war so unglaublich lecker. Ich möchte jetzt gar nicht, weil jeder würde jetzt Hunger kriegen, wenn ich anfange von diesem Essen zu schwärmen. Das ist so gut. Und ich habe sehr detailliert gesagt, was ich an seinem Essen liebte, und die Rückmeldung von dem Team war, dass das das erste Mal ist, dass jemand sowas gemacht hat.
Ach.
Und Lukas, das ist übel. Stell dir das vor, wie kann das sein, das erste Mal? Ja. Und die waren so happy. Und es ist so einfach, Wertschätzung weiterzugeben, Menschen zu sehen und nicht nur zu sagen, ja, meine Bezahlung ist ja die Wertschätzung. Nee, das ist ja nicht wahr. Und ich weiß, so, das ist für mich so ein Schlüssel.
Ja.
Wertschätzung ist etwas, was Jesus gelebt hat.
Ja.
Und wenn wir dafür berühmt werden würden, dass wir als Gläubige Wertschätzung weitergeben, vielleicht aus dem Antrieb raus, ich bin geliebt, ich weiß, ich bin angenommen und geliebt und das gebe ich jetzt weiter, bedingungslos.
Ja.
Vielleicht auch, wenn du eine Type bist, die sonst nicht auf der gleichen Welle surft wie ich. Und das war ja die Botschaft, die Zachäus kannte, und trotzdem hat Jesus ihn angenommen.
Ja.
So, das ist für mich auch ein bisschen Repräsentant von Gottes Königreich.
Absolut, finde ich einen total tollen Gedanken. Also so, das mal zu machen, ich denke gerade so, ich war letztens mit meiner Frau japanisch essen, wir haben ein neues japanisches Restaurant, das war unfassbar lecker. Also es war grandios und das nächste Mal, wenn ich dort bin, gehe ich in die Küche. Das nehme ich mit.
Hey, mach das oder frag, ob der Küchenchef kommt. Wobei, passt dann auf, wenn Sie eine Hand hinterm Rücken haben, ist da ein großes Kochmesser drin, weil Sie sich schon schützen müssen. Wer weiß, was jetzt kommt, der wir meistens ja eher zu meckern haben, als dass wir Lob weitergeben. Aber ich sag dir, das öffnet so dermaßen, weil Menschen brauchen es, gesehen zu werden und wertgeschätzt zu werden, und zwar bedingungslos. Weißt du, ich habe ja schon was gehabt, ich habe nichts mehr zu erwarten gehabt. Und eine Wertschätzung weiterzugeben, obwohl ich nichts dafür kriege, ich will keinen Rabatt dafür, weißt du, sondern einfach nur, um die Person wertzuschätzen. Das ist so kostbar.
Ja, absolut.
Lukas, ich sehe mit einem Blick auf die Zeit, ich lasse mich hinreißen zu reden mit dir. Ich würde gern zum Abschluss noch eine Frage an dich weitergeben, die ich bisher allen Talkgästen im Staatsgespräch weitergegeben habe. Und würde dich bitten, eine möglichst unverkopfte, unvergeistlichte und persönliche Antwort zu geben. Wer ist Jesus?
Jesus ist der beste Freund, den man sich vorstellen kann. Also ich könnte jetzt predigen und Beispiele nennen, aber ich finde, seine Art und Weise, wie er mit den Menschen umgegangen ist, genau das, was du gerade erzählt hast, mit dem Gesehen, sich gesehen fühlen, ich finde das so stark bei ihm, und er ist nicht bevormundend und trotzdem redet er Tacheles so. Er liebt mich, wie ich bin, und ich finde das einfach, das ist mein Bild, was ich von Jesus habe. Das ist der beste Freund, den du dir vorstellen kannst. Du kannst mit ihm dein Leben genießen, Wie oft saß ich schon irgendwo und habe einen Whisky getrunken und einen Zigarello geraucht und habe gedacht, Jesus, es ist einfach schön. Und dann habe ich gebetet und war dankbar. Und das ist für mich der Kern irgendwie, ja.
Lukas, ich danke dir für dieses Gespräch. Ich freue mich schon auf die nächste Begegnung mit dir.
Gleichfalls, ja.
Ich wünsche dir alles Gute und ihr lieben Stadtsgespräch-Hörer, ich habe für euch in den Shownotes, wie gesagt, einen Ausschnitt von der Sendung verlinkt, aber auch den Link zu dem Buch, das wir gerade eben besprochen haben. Wie im Himmel, so auf jeden Fall. Und über den Link könnt ihr auch eine kleine Leseprobe kostenlos runterladen.
Fantastisch.
Dann wisst ihr, dass ihr nicht die Katze im Sack kauft.
Ja. Genau.
Und Lukas, dich findet man auch in Social Media.
Social Media, und
du hast auch googlen. Einen Podcast. Und ja. Wenn man Lukas Gotter eingibt, ja. Dann gibt es Lukas noch und nöcher.
Genau. Das auf jeden Fall. Genau, ja.
Wunderbar, in diesem Sinne, Lukas, dir noch alles Gute.
Danke und vielen Dank für die Einladung, ich fand's genial. Ja, dazu muss man noch wissen, ne? Also du bist ja Hip-Hop-DJ früher gewesen, viel so, und ich habe eure Platten rauf und runter gehört, W4C.
Sachen gibt's.
Das ist für mich hier so ein bisschen auch ein kleines Flashback, meine Teenie-Zeit, also es ist eine große Ehre, vielen Dank für die Einladung.
Und das ist ja schön, dann hatten wir die Ehre auf beiden Seiten, es war schön, dich da gehabt zu haben. Und ihr da draußen, wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann seid doch so lieb und tut das auch mit einem Kommentar in eurem Podcast-Medium oder einer 5-Sterne-Bewertung Kunst. Da freue ich mich drüber. Das hilft mir bei meiner Arbeit. Und ihr dürft auch sehr gerne weiterempfehlen, die Links teilen und vor allem das nächste Mal wieder einschalten. Wann eine neue Sendung rauskommt, kriegt ihr mit, wenn ihr ein Abo da lasst. In diesem Sinne, macht's gut. Wir hören uns. Bis dann. Tschüss.